Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 93. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up sprechen wir heute über mein Personality-in-Residence-Programm in St. Gallen, Zahn-OPs und Fast and Curious-Ultras. Im Deep Dive geht es um das Thema Migrant Founders und zu Gast haben wir die wundervolle Gülcer Wilke von Two Hearts. Bei Was bewegt uns gehen wir der Frage nach, warum es eigentlich in Deutschland so verpönt ist, Millionärin zu werden. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellt euch Lea deshalb hilfreiche Finanzbroker vor. Und das letzte Wort habe heute ich.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Ketchup.
Ja, Lea, ich fliege heute in die Schweiz.
Ach, schön. Ich komme Donnerstag dazu, aber leider nicht zu dir.
Da bin ich schon wieder weg.
Oh nein.
Nein, ich habe was ganz Tolles vor, was ich letztes Jahr zugesagt habe. Und zwar bin ich eingeladen worden als Personality in Residence an meiner Alma Mater, meiner Universität, wo ich studiert habe in St. Gallen, der Hochschule St. Gallen.
Wow.
Ja, vorbeizukommen, abzuhängen, zu hospitieren.
Was eine Ehre.
Ja, aber wirklich.
Und was darfst du dann machen als Personality dort?
Also es gibt irgendwie ein Brownbag-Lunch mit mir und dann besuche ich zwei Vorlesungen, dann gibt es eine Panel-Diskussion, dann gucke ich mir so ein Startup-Zentrum in St. Gallen an, dann lerne ich hoffentlich ganz viele Studentinnen und Studenten kennen. Also ich glaube einfach so mal wieder 2 Tage so voll eintauchen ins Studentenleben und gucken, was aus St. Gallen so geworden ist in den letzten 25 Jahren, seit ich da war.
Oh Gott.
Und was das mit mir macht, ist natürlich einerseits, dass ich mich total darauf freue und mich sehr geehrt fühle. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass, und das ist am Wochenende wirklich sehr stark hochgekommen, als ich überlegt habe, was erzähle ich heute. Im Englischen würde man sagen, I was not in a good place, als ich in St. Gallen ankam damals. Ich hatte wahnsinnig niedriges Selbstbewusstsein. Man kann schon fast sagen Minderwertigkeitskomplexe. Ich war psychisch nicht richtig auf der Höhe. Ich habe mir wahnsinnig viel Druck gemacht und kam da so am ersten Tag als Erstsemesterin rein, kannte wirklich niemanden. und saß in diesem Hörsaal mit 1000 anderen und habe mich echt einsam gefühlt. Das lag jetzt nicht an der Hochschule, sondern eher an mir. Aber deswegen habe ich diese Zeit und auch vor allen Dingen diese Anfangszeit dort irgendwie so ein bisschen weggeschlossen in mir, weil ich einfach weiß, ich da wahnsinnig unglücklich hingefahren bin. Obwohl ich eigentlich so stolz war, dass ich den Aufnahmetest geschafft hatte. Aber den habe ich auch wirklich nur geschafft, weil ich einfach mir so viel Druck gemacht habe, ihn zu schaffen. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, du hängst eines Tages mal hier in den Gängen und am Audimax mit der Ankündigung, dass du Personality in Residence bist, ich hätte wirklich gesagt, nee, danke für die Aufmunterung, aber wird einfach nicht passieren.
It's not gonna happen.
Und ich hätte auch, wenn ich da jetzt auch sehe, so auf diesen Plakaten, ich sehe auch so glücklich und so strahlend aus. Das war so, ist so das komplette Gegenteil von, wie ich mich damals gesehen habe. Also das schwingt schon auch mit, dass ich so denke, wow, das heilt ein bisschen so die Zeit damals, dass ich jetzt zurückfahre, mich total freue und in a very good place bin.
Das glaube ich auch, dass es auf jeden Fall ein bisschen heilt. Und ehrlicherweise, ich glaube, das haben ganz viele von uns, die auch an solchen Unis waren und auch aus einer Phase kamen. Ich meine, wie alt waren wir? 17, 18, 19? Ja, das ist schon 19, so eine zerbrechliche Selbstfindungsphase, wo du entweder so High-Life-mäßig aus der Schule rausgekommen bist oder du bist so ein bisschen so, puh, wo finde ich denn jetzt eigentlich meinen Platz? Bei mir war das auch eher die zweitere, wo finde ich meinen Platz? Und den habe ich dann in Mannheim total gefunden. Deswegen sind meine Assoziationen dazu ganz, ganz andere, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich würde sagen, 50-50 war das circa, ja. Die Hälfte war echt überrascht und echt gefordert mit diesem Druck und der Verantwortung und auch dieser Uni, also so dem Anspruch, den man denen dann zuschreibt und dem man genügen möchte.
Alle hier
und
sind
jetzt
so
kannst
schlau.
Du halt, genau, und jetzt kannst du halt zurückkommen und da strahlend durch die Gänge gehen und Panel-Talks machen und so weiter. Und die weise Person.
Genau, aber du kennst mich ja und deswegen habe ich es ja hier auch erwähnt.
Ja.
Ich kann mich schon sehr reinfühlen in jeden und jede, die sagt,
glaube ich.
Ich bin gerade nicht so on top of the world. Und ich glaube, dass auch das bis heute, und das ist dann wieder positiv, den Effekt hat, dass egal, was in meinem Leben passiert und wenn das auch manchmal sehr superlativ wirkt, das eben nie dazu führt, dass ich denke, jetzt kann ich fliegen, weil ich immer weiß, wie es sich auch anfühlt, wenn man so gar nicht fliegen kann. Ja, und wenn man auch noch natürlich nicht weiß, wird das alles gut. Ja, also weder wusste ich im ersten Semester, schaffe ich hier das Vordiplom, noch wusste ich, wird es mir irgendwann auch mal wieder sehr viel besser gehen. Und deswegen schwingt das mit und das ist einfach irgendwie auch Teil meines Lebens.
Ja.
Und was auch Teil meines Lebens ist, ist meine jahrzehntelange Zahn-OP-Odyssee, habe ich ja hier schon mal erzählt und sogar mit einem Reel unterlegt. Mhm. Und diese Woche bekomme ich, nachdem ich vor 35 Jahren meine ersten Implantate gekriegt habe, bekomme ich jetzt also diese Woche sozusagen neue Zähne.
Neue Beißerchen.
Und das Krasse daran ist, Lea, dass wir gerade wirklich mit der Zahnärztin meines Vertrauens, die ist wirklich in die Keller von Zahnärzten in Bielefeld gestiegen, um rauszufinden, wer da vor 32 Jahren was genau in mich eingesetzt hat. Und da war ich mal ganz froh, dass Deutschland so lange Aufbewahrungspflichten hat. Ja. Manchmal echauffiere ich mich ja auch darüber. Aber in diesem Fall war ich sehr dankbar, dass da noch meine Verena Delius-Akte überall zu finden war. Also, das nimmt jetzt diese Woche ein schönes Ende. Und also,
Ist es ein Ende? Bist du dann durch mit dem Thema?
Nein, natürlich nicht. Bist niemals durch, weil irgendwie bewegt sich ja auch alles immer noch weiter im Mund und so. Aber dann bin ich erstmal wieder durch.
Ja.
Und das ist schon, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl. Also ich werde strahlend dem Osterhasen entgegenblicken. Ja.
Yay! Ich bin ganz gespannt auf die neuen Zähne, die du dann hier in die Kamera halten kannst.
Absolut. Da müssen wir unbedingt mal wieder eine Aufnahme mit Video machen, damit ich angeben kann mit meiner neuen Front. Und apropos Osterhase. Also am Montag beginnen ja die Osterferien. Oder auch schon am Wochenende. Und ich mache mal wieder 2 Wochen alles aus. Ich werde offline sein auf Social Media. Ich werde wahrscheinlich sehr wenig E-Mails lesen. Ich werde dafür sehr viele Bücher lesen. Ich werde sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und jetzt kann man sagen, deine letzte Offline-Zeit, Verena, ist ja erst 6 Wochen her. Du bist ja erst am 22. Januar in dieses Jahr gestartet. Aber ich freue mich da so sehr drauf und ich brauche das auch. Mir ist das jetzt auch schon wieder genug Halligalli gewesen. Jetzt muss ich mir erstmal wieder erholen.
Ich freue mich immer so, weil dieser Podcast ist wirklich ein Hoch und Runter der verschiedenen Gemütslagen. Und bei dir ist auf jeden Fall ein Hoch auf die Offline-Zeit und bei mir ist es ein Runter in die Tiefen der Arbeitswelt, weil
in den Osterferien.
Ich habe die Kinder eine Woche, da sind wir natürlich auch unterwegs und eine Woche nicht und da werde ich nacharbeiten, vorarbeiten, durcharbeiten. Ich werde die ganze Zeit arbeiten, weil meine neuen Mom-Duties, die ich ja nun hier auch thematisiert habe, mich so fordern und so überhand nehmen, weil ich die ganze Zeit gefühlt auch kranke Kinder habe, jede Woche wieder, grüßt das Murmeltier und diese Woche auch die Schule 2 Tage vorher nochmal vor den Osterferien zumacht, weil Weiterbildungstage und so, ist ja nichts gegen einzuwenden, aber für arbeitende Eltern ist das halt tough und ich habe wirklich nur noch 2-3 Tage die Woche, wo ich gefühlt arbeiten kann gerade und es echt, es geht mir die Düse, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ich denke die ganze Zeit, um Gottes Willen, wann soll ich das alles machen? Und ich freue mich so sehr auf diese Ferienwoche, wo ich einfach wieder
vor die Welle kommen
kann, um Gottes Willen. Ja, also das ist auf jeden Fall gerade, das
Struggle ist real. Ich grüße dich dann vom Liegestuhl.
Ja. Ich höre gar nichts von dir, das ist dein Gruß. Du machst einen Silent-Gruß.
Genau.
Weil bei dir gar nichts kommt. Naja, ansonsten bin ich diese Woche noch bei einer ganz tollen Veranstaltung und zwar 27 Talents Award von Gründerszene und Startup Teams. Und da geht es darum, wie man sich wahrscheinlich denken kann, 27 herausragende Talente im Alter bis 27 zu finden.
Ach, wie toll.
Und es hat mir so einen Spaß gemacht, Verena. Ich habe wirklich richtig gemerkt an dieser Arbeit, dass ich mich total begeistern kann für die nächsten Generationen, die so kommen. Also ich mag eigentlich so Jury-Tätigkeiten und so Award-Veranstaltungen und sowas mittelmäßig doll. Mhm. Aber so wenn es um die Personen geht, die jetzt alle so kommen, finde ich das so spannend. Ich liebe das, diesen Lebensläufe durchzugucken. Es ist so toll. Da haben sich 180 Menschen beworben und jetzt werden 27 geehrt. Und ich finde es einfach schön, irgendwie zu versuchen, da so ein paar Leute auch, sag ich mal, ins Sichtfeld zu holen, die vielleicht sonst noch nicht gesehen werden oder öfters mal überguckt werden oder so. Und dann, anderes Thema, wollte ich dich fragen, ich habe wirklich gedacht, ich höre nicht richtig. Ich war ja doch letzte Woche in Hamburg. Und nach dem Panel-Talk habe ich noch ein paar Leute kennengelernt aus dem Publikum und so und standen viele an und wir haben ein bisschen gequatscht. Wusstest du, dass es Fast and Curious Ultras gibt?
Nee. Was sind das denn? Was machen die denn?
Ja, also du kennst ja die Ultras besser als ich wahrscheinlich aus dem ganzen Fußball.
Genau.
Und ich habe
fahren. Genau.
Genau. Und Hardcore-Fans sind. Also ich habe erstmal nachgeguckt, weil ich verbinde die Ultras schon auch mit Gewaltbereitschaft teilweise. Genau. Und dann habe ich es erstmal nachgeguckt, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass wir jetzt da so eine Gruppe an. Nein, das heißt es gar nicht. Sondern, also bei Ultras handelt es sich um fanatische Anhänger, deren Ziel es ist, ihren Verein immer und überall bestmöglich zu unterstützen. So, wenn man jetzt das Fanatische mal rausnimmt, finde ich, wenn wir diese Ultras haben, die sehr intensive, emotional dabei seiende Anhänger sind, die ihren Podcast, ihren Lieblingspodcast
maximal unterstützen wollen, dann finden wir die super. Ja.
Dann finden wir die super und die waren unfassbar nett. Auf jeden Fall haben sie mir selber erzählt, sie sind Fast and Curious Ultras und dann habe ich ein paar davon gefragt, okay, was heißt denn das? Also, man hat quasi alle Folgen gehört. Man hört als allererstes am Donnerstag früh unsere neue Folge, so als first thing to do. Und man versucht auf alle Events zu kommen, die wir beiden besuchen. Das heißt, da waren Leute am Vortag bei dir in Münster und am nächsten Tag bei mir in Hamburg.
In Bielefeld war ich, ja.
Warst du in Bielefeld?
Mhm.
Dann waren sie in Bielefeld mit dir. Ist das nicht krass?
Wow.
Ja.
Aber die sind jetzt nicht morgen in St. Gallen.
Vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich fand es auf jeden Fall krass und habe so gedacht, okay, wow, das ist ja... Und dann habe ich so gedacht, okay, eigentlich müsste man da irgendwie was... Also ich mag ja schon diese Sport-Connection und diese Assoziation mit dem Sport.
Total.
Und warum dürfen eigentlich nur Sportvereine Ultras haben und nicht andere Verbände, Assoziationen, was auch immer, Podcasts, Menschen auch? Und dann habe ich so gedacht, eigentlich müsste man daraus irgendwas machen. Also so das Marketing-Tier in mir hat schon gedacht, ob es nicht irgendwelche Secret-Sachen gibt und irgendwie Secret-Merch und Secret-Erkennungszeichen.
Keine Total. Das ist, also ich, da kannst du ja mal richtig austoben. Ja, denk mal drauf rum. Aber ich fände es cool, wenn man diese Ultras sofort erkennt, wenn man in den Raum reinkommt. Dann ist man sofort, okay, unsere Hardcore-Fanbase ist da. You got me. Ach, super. Also, ach, ich mag die Assoziation sehr gerne. Und du kommst ja auch am Sonntag zum Spiel gegen Union. Da kannst du dich ja auch mal als Victoria Berlin Ultra engagieren. Ne? Das macht man, indem man besonders laut ist. Muss ich dann
so Pyrotechnik mitbringen und so.
Pyrotechnik mitbringt. Kommt immer besonders gut. Also,
das Schlimme ist, bei mir würde die in meiner Hand, glaube ich, irgendwie explodieren. Und das wäre, glaube ich, überhaupt nicht schön.
Nee, mach das lieber nicht. Aber nein, großer Shoutout an die Fast and Curious Ultras da draußen. Und wir werden uns irgendwas für euch überlegen.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und ich liebe HelloFresh. Und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus wie vegetarisches Köttbullar aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können.
Genau, und mit der HelloFresh Kochbox erlebst du täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de/fast, großgeschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at/fast, großgeschrieben. Und für die Schweiz www.hellofresh.ch/fast, großgeschrieben. Und mit unserem Gutscheincode FAST, großgeschrieben, F-A-S-T, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
Werbung Ende.
Deep Dive. Ja, heute geht es im Deep Dive um das spannende Thema Migrant Founders oder auch Gründer und Gründerinnen mit Migrationshintergrund. Und die machen 21% des Startup-Ökosystems in Deutschland aus und sind damit ein signifikanter Teil und 58% von ihnen wurden außerhalb Deutschlands geboren, laut Migrant Founders Monitor des Startup-Verbands. Und um euch mal so ein paar bekannte Startups vom Migrant Founder Report in Deutschland zu sagen, da sind zum Beispiel Unternehmen dabei wie Schoko oder Mambu, Omio, aber auch Tomorrow oder Next mit Doppel-G. Aber auch ResearchGate, also die Eltern von Iyad Madish, dem Gründer, die wanderten in den 60er Jahren aus Syrien nach Deutschland ein. BioNTech, meinten wir auch gleich ein in die Startup-Szene, Gründer und Gründerin, kam ebenfalls mit 4 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Und im Fall von Mambu ist der Co-Founder in der Ukraine geboren und kam mit 7 nach Kanada. Dort machte er seinen Bachelor, dann seinen Master in den USA und kam dann nach Deutschland. Also ordentlich viele Migrant Founders in Deutschland, die schon große Unternehmen gebaut haben.
Ja, und in den USA sind die Zahlen natürlich noch größer. Klar, auch aufgrund der Historie der USA. Aber 55% der Gründerinnen von Unicorns, also Startups, die über 1 Milliarde Dollar wert sind, haben einen Migrationshintergrund. Und die Top-Beispiele sind zum Beispiel Apple, Steve Jobs war der Sohn eines syrischen Einwanderers, Google, Sergey Brin wurde in Russland geboren und zog als Kind mit seinen Eltern in die Staaten, Tesla, SpaceX, Elon Musk wuchs in Südafrika auf und studierte dann erst in Kanada und wechselte dann Anfang 20 in die USA. Also das heißt, Ja, man hat da viele Chancen und die wollen wir natürlich auch in Deutschland nutzen. Und wir wollen vor allen Dingen gucken, dass die Herausforderungen, und das sind immer noch ganz oft Bürokratie und Finanzierung, gesenkt werden, gerade für Gründer mit Migrationshintergrund. Und heute sprechen wir über all das mit Gülşah Wilke. Sie ist Investorin sowie Mitgründerin und Geschäftsführerin von Two Hearts, Europas größter Plattform für Menschen mit Migrationsgeschichte aus der Tech-Szene. Und mit ihrer Erfahrung, ihrem Kapital und ihrem Netzwerk setzt sie sich für die Förderung und Investitionen in vielfältige GründerInnen-Teams ein und für den Aufbau von Führungspositionen im Technologiebereich. 2023 erhielt Gülşah bei den German Startup Awards den Impact Entrepreneur of the Year Award und das Manager-Magazin zählt sie zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft und das Handelsblatt kürte sie zum Vorbild des Jahres 2024. Das ist auch richtig so, denn diese Woche hat sie zudem verkündet, dass sie als Partnerin zu DN Capital gehen wird und das deutsche Office leiten wird. Also mehr VC-Partnerin braucht das Land und damit wünschen wir dir unfassbar viel Erfolg, Gülşah. Aber jetzt sind wir erstmal ganz froh, dich hier bei Fast and Curious willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Wir starten gleich mal rein, Gülşah, denn das Handelsblatt hat deinen Werdegang ganz schön beschrieben. Da stand, hieße Gülşah Wilke, nicht Gülşah Wilke, sondern Max Mustermann, hätte sie eine klassische deutsche Erfolgsgeschichte zu erzählen? Das sagt sie selbst. Ein überragendes Abitur, der Besuch einer Privatuniversität, Praktika im Ausland und schließlich in der Elite der deutschen Wirtschaft anzukommen, mit Auszeichnungen überhäuft zu werden. Also alles großartig, doch es gibt auch Dinge, die stehen nicht im Lebenslauf. Und das sind diese Dinge, die Gülşah Wilke ausmachen. Deswegen, was sind das denn für Dinge, Gülşah? Was macht dich aus, was da nicht drin steht?
Also erstmal freue ich mich sehr, dass das nur eine Tonaufnahme ist und keiner mitbekommt, wie ich gerade rötlich anlaufe, weil tatsächlich, wenn ich solche Sachen höre, schmeichelt es mir, ist aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Erstmal, ich glaube, was steht nicht im Lebenslauf? Was meistens nicht im Lebenslauf steht und das zeichnet, glaube ich, viele Menschen mit zwei Herzen und soziale AufsteigerInnen auch aus, sind die Herausforderungen. Also alles, was nicht gut gelaufen ist auf dem Weg. Die Neins, die vielleicht auch hier und da negativen Äußerungen und dieses Gefühl oftmals, so sehr man es auch versucht, nicht dazu zu gehören.
Das ist ja genau, was du gerade beschreibst, diese zwei Herzen, die beschreibst du ja aus, man hat ein Herz sozusagen hier in Deutschland und ein Herz aus seinem Herkunftsland und die vereint man jeden Tag wieder und ich habe gelesen, dass du eigentlich eine Hauptschulempfehlung hattest und es dem Einsatz deiner Mutter zu verdanken war, dass du dennoch aufs Gymnasium kamst. Dort hast du deine Klasse übersprungen, Abi und Studium abgeschlossen als eine der besten deines Jahrgangs. Und was du gerade beschreibst mit den Neins und den Sachen, die man nicht sieht, mal so reingegangen in die Gülşah dieser Zeit. Woher hast du die Kraft genommen, wo man ja noch nicht wusste, dass es gut wird? Ja, weil ich auch, wenn ich jetzt heute zurückblicke in Phasen meines Lebens, die wirklich schwierig waren, dann kann ich da heute mit einer großen Stärke drüber berichten. Aber damals hat mir ja keiner gesagt, dass es gut wird. Also wie hast du das gemacht? Wie bist du da dran geblieben? Wie hast du dran geglaubt, dass das auch für dich gilt, dass du da aufsteigen kannst?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, die ist auch sehr, sehr wichtig für andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind oder Ziele haben und nicht wissen, ob sie das durchhalten. Und das ist für Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund, aber auch gültig für andere Menschen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich das hätte gar nicht kommen sehen können. Also ich war als Kind extrem ruhig, extrem schüchtern. Das ging so weit, dass in der zweiten Klasse meine Grundschullehrerin gesagt hat, ja, vielleicht sollten wir ihre Tochter mal gesundheitlich checken lassen, ob alles in Ordnung ist mit ihr, weil sie macht den Mund nie auf. Also es war wirklich herausfordernd, bis hin zu, dass ich irgendwie ein Schülerpraktikum in der 10. Klasse gemacht habe und es peinlich fand, selber in der Kantine aufzustehen und mir was zu essen zu holen. Wenn man mich heute kennt, denkt man sich so, wie bitte was? Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin sehr selbstbewusst und rede gerne und viel. Es war ein Weg. Und ich glaube, was mich hat durchhalten lassen, sind erstmal Vorbilder. Und ich hatte nie Vorbilder, die aussahen wie ich, die eine ähnliche Herkunft hatten, die es schon geschafft hatten, on my terms, sondern es waren immer Menschen, die vermeintlich anders waren. Da waren die Lehrer, die an mich geglaubt haben, die Lehrerin, die gesagt hat, Gülşah, du bist toll, du hast ein großes Potenzial, ich sehe das in dir, ich möchte, dass du eine Klasse überspringst, wo ich gesagt habe, sind sie wahnsinnig, ich lerne jetzt schon so viel, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Oder aber auch Menschen im Familienumfeld, die vielleicht gar nicht studiert haben, meine Mutter. Ne, sie hat sich alles selber beigebracht. Die hat keinen Schulabschluss, weil sie als Jugendliche nach Deutschland gekommen ist, ohne jegliche Sprachkenntnisse. Mein Opa hat ihr an ihrem ersten Tag ein Busticket in die Hand gedrückt. Sie hat kein Wort Deutsch gesprochen, hat gesagt, so, jetzt geh zur Schule. Und dann ist er zurück zu den Fortwerken an Fließband und meine Oma genauso. Und das sind Menschen, die mich einfach extrem positiv beeinflusst haben. Ich würde sagen, Lehrer sehr stark in Richtung mir viel zutrauen, mir Möglichkeiten geben. Und meine Familie, mein Vater, meine Mutter viel stärker in Richtung persönliche Werte, an mich glauben und sich für mich einsetzen im Alltag.
Ich kann das total nachempfinden. Also dieses Ruhige, ich hatte das früher auch absolut, was man heute auch nicht mehr denken würde. Auch dieses, ja, ich habe mich nicht getraut, irgendwo hinzugehen und irgendjemand Fremdes anzusprechen und
ich
so.
Ich auch.
Und ich, also das kann ich total nachvollziehen. Und was ich auch krass nachvollziehen kann, ist, du hast in einem Interview gesagt, dass du früher dachtest, es könne jeder jede schaffen, der die nur hart genug arbeitet. Mhm. Und heute siehst du das anders. Und mir ging das genauso mit dem Thema Frauen. Ich würde sagen, in meinen ganzen 20ern war ich da fast arrogant und habe so gedacht, sorry, mach doch dasselbe. Also es geht ja anscheinend, guck mal, wo ich bin. Aber was man dafür alles geleistet haben muss, dass es für die eine Person geht und wie viel man diese Rampe die ganze Zeit hochläuft, die für die anderen eine gerade Straße ist, das checkt man dann erst bei mir in meinen 30ern. Ja?
Total.
Dass ich so gedacht habe, ach krass, für die anderen war das nicht so schwer, ist ja ein Ding. Für die Männer, die hatten schon immer diese Netzwerke, ist ja ein Wahnsinn. Das heißt, was hat sich da bei dir verändert, dass du plötzlich gedacht hast, nee, kann nicht jeder schaffen oder jede, der die nur hart genug arbeitet?
Ja, das ist wirklich so. Und das ist auch etwas tatsächlich, wie du es sagst, was mir auch jetzt stärker als damals auffällt. Ich glaube, was ich sehr stark beobachte bei vielen Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind heute, sei es mit Migrationsvordergrund, sei es ohne männlich-weiblich ist, dass viele vergessen, wo sie gestartet sind oder woher sie kommen. Mhm. Also viele neigen dazu, ihre Wurzeln zu vergessen. Und dann auch ein bisschen überheblich zu sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe in dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, bei Axel Springer, habe ich ein Frauennetzwerk gegründet. Und man muss sich vorstellen, das gab es bis dahin nicht. Und das ist jetzt irgendwie ein paar Jahre her. Und weil ich gedacht habe, so, jetzt habe ich eine Position, in der ich mir das erlauben kann. Ich berichte an den Vorstand, ich habe das Standing und ich traue mich jetzt. Und ich möchte anderen Frauen helfen. Und ich hatte sehr viele Frauen in meinem Umfeld, auf meinem Level, die nicht mitmachen wollten, die gesagt haben, also ich habe es ja auch geschafft, warum soll ich jetzt bitte ein Frauennetzwerk? Und ich denke mir so, ja, weil du hattest dieselben Herausforderungen und du hast es vergessen. Genauso mit Two Hearts, als wir das gegründet haben. Viele so, nee, das braucht es nicht, ganz ehrlich. Jeder, der hart arbeitet, schafft es. Stimmt aber nicht. Und ich finde, man sagt ja immer, man lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts oder rückblickend. Und bei mir ist es so, wenn ich mir die Anreihung von Zufällen kombiniert mit extrem harter Arbeit in den letzten 30 Jahren anschaue, sage ich, das ist einfach insane. Und das schafft nicht jeder, weil nicht jeder dieses Glück hat. Und wir möchten einfach mit Two Hearts und ich persönlich, ist meine Mission, die Sachen nicht dem Glück zu überlassen und sicherzustellen, dass jeder, der Gutes ist, schaffen kann. Unabhängig von Herkunft, von Geschlecht, von sozialem Background, jeder. Und dafür braucht es nicht viel. Es braucht nur eine Ausweitung und Übersetzen der Möglichkeiten, so wie du das, Lea, mit Ten More In machst, so wie du das, Verena, an vielen Stellen in Gesprächen mit Frauen machst, das braucht es. Es braucht einfach Zugänge, Netzwerke und dass wir dieses Unausgesprochene der letzten Jahre, was wir persönlich durchgemacht haben, aussprechen.
Ja, und ich glaube, Zugang ist so ein Schlüsselwort, weil dass immer denen, die schon drin sind, gar nicht so bewusst ist, wie schwer es ist, reinzukommen. Ja, das ist ja auch das, was du gerade beschreibst. Und wenn wir jetzt mal uns angucken, dass häufige Einstellungs- oder Bewertungskriterien total entscheidend dafür sind, ob Menschen überhaupt Zugang zu etwas bekommen. Das haben wir auf der Ebene von Frau-Mann, wenn Stellenausschreibungen sehr männlich geschrieben sind, dass man als Frau denkt, ich bin gar nicht gemeint. Aber das haben wir natürlich besonders auch bei Menschen mit diversen Hintergründen, dass denen häufig Zugänge für Positionen verschlossen bleiben, weil die Einstellungs- und Bewertungskriterien nicht zu ihrem jeweiligen Lebenslauf passen. Hast du erfolgreiche Beispiele aus der Praxis, wie eine Stellenanzeige oder Bewertungskriterien dazu führen, dass viel mehr Menschen reingelassen werden und dass sozusagen die Rampe, wie Lea es eben so schön gesagt hat, sich flacher darstellt, und man leichter diese Straße langlaufen kann?
Das ist eine super Frage und ich glaube tatsächlich, es gibt keine Zauberlösung. Ich glaube grundsätzlich, was wir alle im Kopf haben, ist ein unconscious bias. Das heißt, wir alle haben ein Bild von einer Führungskraft, von einem perfekten Mitarbeiter. Und die große Herausforderung ist, dass die, die die Hiring-Entscheidungen treffen, vor allen Dingen auf Seniorer-Ebene, alle noch sehr, sehr ähnlich sind und dann so ein Mini-Me von sich selber einstellen. Und das heißt, daraus resultierend müssen wir es schaffen, dass zumindest, und das ist, glaube ich, der größte Erfolgsfaktor, in den Personalabteilungen, wo die ersten Gespräche, wo das erste Aussieben von Bewerbern vorgenommen wird, dass da auch ein guter Querschnitt unserer Bevölkerung ist. Also in Deutschland hat jeder dritte, sagen wir mal, Mensch einen Migrationshintergrund. Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. So, und das muss sich in den Abteilungen, in den HR-Abteilungen widerspiegeln. Und dann natürlich der nächste Schritt, aber das ist halt etwas, was nicht über Nacht passiert, ist, dass die finale Hiring Decision ja von den Entscheidern, von den Managern, von den Gründern getroffen wird. Und das ist ein Long Game, dass wir es schaffen, mehr underrepresented Menschen in Seniore- und Entscheiderpositionen, Schlüsselpositionen reinzubringen. Und ich mache das sowohl institutionalisiert mit Two Hearts, indem wir sehr eng mit vielen Personalberatungen sind, indem wir sehr eng mit den größten und erfolgreichsten Tech- und überhaupt Unternehmen dieser Welt sind, aber auch indem ich persönlich einfach auch, wenn ich gefragt werde, Gülcher, wir haben da eine COO-Position, Gülcher, wir suchen gerade ein Talent, Gülcher, Forbes 30 under 30, wem würdest du empfehlen, indem ich da komplett mich extrem darauf fokussiere, nur Menschen zu nennen, die sonst nicht genannt werden würden.
Ja.
Wo ich weiß, es gibt niemanden, der den nennt. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen.
Ja. Finde ich ganz, ganz wichtig und dass man selber, also die anderen werden eh schon genannt und dass man selber guckt, dass man irgendwie den eigenen Blick wirklich reinbringt, den man reinbringen kann. Was ich auch ganz spannend fand, ist, ich habe, sage ich mal, immer gedacht, Mensch, ich bin in der Tech- und Startup-Szene und da kann ich mir die Welt so ein bisschen Pippi Langstrumpf, ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und habe das, glaube ich, in vielen Bereichen auch gemacht. Und dann, muss ich sagen, hat es mich total geschockt, als ich, weil wir denken ja immer, Mensch, die Startup-Szene, Tech-Szene, wir sind innovativ, wir sind vorne dran, wir nehmen neue Trends auf, wir sind divers, wir reagieren auf das, was sinnvoll ist und so. Ne? Wir sind liberal, wir sind Vorreiter von sinnvollen Entwicklungen. Und dann habe ich irgendwie mir die ganzen Albright-Berichte angeguckt und da war es wirklich so, dass die Startup- und Tech-Unternehmen, die neu in den DAX, MDAX, SDAX gekommen sind, jetzt mal bei dem Thema Frauen, noch viel schlechter performt haben als die großen Corporates und auch als sozusagen die Mittelständler im Sinne von Frauen in den Top-Führungsetagen und Frauen in den Aufsichtsräten und Boards und Gremien. Also es hat mich eigentlich überrascht. Gleichzeitig sagen wir ja alle aus dieser Szene, wir müssten eigentlich die sein, wo eine diversere Wirtschaft gelebt wird und wo wir wirklich alle Türen aufmachen und alles sehen. Also was ist dein Bild, so wie kann diese Technologie-Startup-Szene quasi Vorbild für so eine diversere Wirtschaft sein? Und ist das was, was du in der Realität gerade auch schon siehst?
Tatsächlich ein Grund, warum wir auch einen ganz klaren Fokus auf Tech gelegt haben bei Two Hearts, ist und war, dass wir gesagt haben, das ist noch so ein junger Sektor oder Industrie, wo wir von Anfang an inklusiv aufbauen können. Deswegen ist ja auch unsere große Vision sozusagen, Building Tomorrow's Tech Society with Cultural Diversity in Europe. Weil wir sagen, der Bereich ist noch jung und da ist viel Potenzial. Wenn wir jetzt in andere Industrien, Maschinenbau, Automobilindustrie, Chemieindustrie und so weiter anschauen, die sind schon sehr etabliert. Da von außen die Strukturen zu verändern, ist schwierig. Und auch mal ein Beispiel aus dem Nähkästchen sozusagen, was ich so erlebt habe. Ich habe lange den Investmentbereich von einem Konzern geleitet und im German Headquarter waren wir mehrere tausend Menschen und ich war so die einzige oder eine der wenigen mit türkischem Background. Und ich dachte so, genau was du eben geschildert hast, Lea, ja, ich bin einfach so gut, ich bin einfach die Beste und deswegen gibt's einfach keine anderen, weil hey, here I am.
So gut kann man nicht sein,
weil ne, so, also das glaubst du dann ja auch, wenn du dich umschaust und wirklich wie so ein Paradiesvogel bist, weil du siehst anders aus, du bist Frau, du hast Kinder, so ganz anders. Und dann bin ich Luftlinie 1 Kilometer weiter als COO zu einem Digital Health Scale-Up gegangen. Und plötzlich, bei nur 400 Mitarbeitern, hatten wir dreimal so viele Nationalitäten. und so viele Menschen aus der Türkei. Und ich dachte so, wie bitte was? Ich bin ja, das war so ein Reality-Check. Ich so, okay, ich bin ja gar nicht die Schlauste, sondern das ist tatsächlich irgendwie einfach Sektor- oder bereichbedingt. Und ich glaube einfach, dass die Tech-Industrie und gerade so Startups einfach auch einen Hiring-Druck haben und dann auch kreativ werden und dann auch auf internationale Talente zurückgreifen. Und da sind wir als Tech-Branche viel, viel, viel besser als so die traditionellen Industrien, weil einfach der Leidensdruck höher ist und wir auch kreativer sozusagen Talente finden müssen. Und ich glaube, das ist eine große Stärke und da sehe ich eigentlich den Tech-Bereich weiter vorne. Bei Gender ist das nicht der Fall. Ich würde sagen, beim Thema Internationalität, ja.
Ja, beim Thema Gender ist es auch deswegen nicht der Fall, weil es ganz oft Jungsnetzwerke sind, die sozusagen gestartet sind in diese Startups rein als Gründer. Und die haben dann ihre Jungskumpels reingeholt und so weiter. Es ist auch einfach ein bisschen so ein demografisches Thema, ja, oder wen hast du kennengelernt und so Thema. Und du musst halt wirklich aktiv drauf achten. Ich glaube, das machen jetzt auch mehr und mehr. Aber trotzdem nochmal gut, diese Differenzierung zu sehen, sehe ich absolut auch so.
Ich glaube, was ja auch ein Hebel ist, wo wir, glaube ich, sehr, sehr viel verändern können, ist, indem wir es schaffen, dass wir mehr weibliche, mehr diverse, mehr kulturell vielfältige Gründer haben. Und deswegen haben wir bei Two Hearts, weil wir mittlerweile so ein großes und einflussreiches Netzwerk sind, auch eine Co-Founder-Base. Also wir haben ganz, ganz viele tolle Gründer, die sich über Two Hearts kennenlernen oder kennengelernt haben und die auch über die Slack-Community nach Kriterien suchen können. Und witzigerweise, die suchen dann nicht nur nach, okay, ich will im Health-Bereich gründen, ich brauche jetzt einen Tech-Guy oder Lady, sondern die suchen dann auch nach kulturellem Hintergrund. Also die sagen dann, okay, ich habe einen Asian-Background und das matcht einfach. Ich suche jetzt jemanden, der auch einen Asian-Background hat. Weil da teilweise auch so kulturelle Besonderheiten sind, die dann einfach besser klicken. Das finde ich total interessant tatsächlich. Ja.
Total spannend, ja. Und wenn man sich jetzt den Migrant Founder Monitor vom Startup-Verband anguckt und was so die Hürden sind, warum eben doch Gründer und Gründerinnen mit Migrationshintergrund in Deutschland noch scheitern, dann ist ganz vorne genannt Bürokratie und Finanzierung. Ja, und Bürokratie nervt nun wirklich jeden Gründer und jede Gründerin, aber wenn es dann auch noch nicht mal in deiner Sprache ist und du einfach auch das Gefühl hast, deutsche Formulare sind auch irgendwie nochmal aus einer anderen Welt, also da muss man sich auch erst recht dran gewöhnen und natürlich dann bei Finanzierung auch das Thema hat, dass gerade wenn es Richtung Banken geht, man da wahrscheinlich noch nicht mit jedem Nachnamen gleich behandelt wird, auch wenn es schön wäre, wenn es so wäre. Was muss sich hier dringend ändern? Weil du auch gerade gesagt hast, die Startups haben großen Hiring-Druck, die müssen wachsen, die wollen Talente von außen reinholen. Wenn wir dann aber so langsam sind, die Visa-Verfahren so lange dauern, wir durch Bürokratie ausgebremst werden, wo haben wir noch Hebel, um wirklich auch Menschen mit Migrationshintergrund, gerade auch aus dem außereuropäischen Ausland, viel schneller nach Deutschland zu holen?
Ja. Also sehr, sehr wichtige und gute Frage und das ist ein riesen Painpoint. Ich glaube, das Allerwichtigste ist Sprache. Die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache und wir können nicht von Menschen aus dem Ausland erwarten, dass sie von Tag 1 Deutsch fließend sprechen. Und teilweise sind die Formulare so komplex, dass es auch über Translate-Funktionen auch nicht so einfach ist. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, in irgendeiner Form Englisch als zweite Sprache einzuführen. Ich meine, warum sind diese Formulare nur auf Deutsch? Warum kann man die nicht auch duplizieren auf Englisch? Also ich meine, mittlerweile kann ja in Deutschland eher jeder Englisch, als dass alle im Ausland Deutsch können. Ja. Weil Englisch spricht 1 Milliarde Menschen und Deutsch sprechen vielleicht, I don't know, oder noch mehr Menschen. Ne? Also so ein bisschen so dieses, wir sind nicht Nabel der Welt, sondern wir haben ein Fachkräftemangel. In Deutschland fehlen uns jedes Jahr bis zu 500.000 Fachkräfte. Wenn die Babyboomer in den 2030er Jahren in Scharen in Rente gehen, wird dieser Bedarf auf 700.000 steigen. Das heißt, wir haben ein Talentgap. Und dann müssen wir doch anerkennen, dass ein Hebel die Kommunikation, die Sprache ist. Und Englisch ist einfach die Weltsprache. Und ich glaube, da müssen wir definitiv besser werden. Und ein dritter Bereich neben Finanzierung und Bürokratie, den ich hier nennen möchte, ist, dass Menschen, die hier hinkommen, sich einsam, nicht wohl und unwillkommen fühlen. In einem Ranking von Zielländern weltweit ist Deutschland auf Platz 49 von 53 für Menschen aus dem Ausland. Wir sind so unbeliebt wie kein anderes Land. Das heißt, selbst wenn wir die besten Talente hierhin kriegen, wir schaffen es nicht, die zu halten. Und das müssen wir, weil Deutschland ist ein Einwanderungsland und muss noch viel stärker dazu werden, weil sonst können wir unseren Wohlstand nicht erhalten. Also da ist wirklich ein Business Reasoning dahinter, um jetzt mal unabhängig davon, dass Vielfalt natürlich auch Innovation fördert, auch für eine Gesellschaft schön ist und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen. Deswegen willkommen fühlen. Und deswegen ist auch Two Hearts und so viele andere Netzwerke so wichtig, weil wir sind sozusagen der Safe Space. Bei Two Hearts können Menschen ihr Anderssein feiern und können sich gegenseitig Tipps geben. Und sehr, sehr konkrete. Und ich glaube, dieses sich wohlfühlen, willkommen fühlen und als Teil eines großen Ganzen zu sehen, das ist sehr, sehr wichtig. Denn Menschen sind natürlich auch keine Maschinen, auch Migranten nicht. Und natürlich wollen sie beruflich erfolgreich sein, aber sie möchten auch emotional abgeholt werden. Und ja, genau, emotional. Und das müssen wir viel, viel stärker auch in der Integrations- und Migrationsdebatte in Deutschland im Blick haben. Das sind Menschen. Das sind nicht nur Menschen, die hier hinkommen und Steuern zahlen, sondern das sind auch Menschen, die hier auch sich wohlfühlen müssen. Und wir müssen ein Magnet für diese Menschen sein und auch willkommen sein.
Ja, und das hast du ja gerade gesagt. Genau darauf zielt ihr ja auch mit der Two Hearts Community stark ab. Wie habt ihr diese eigentlich, also das ist ja ein NGO und ihr habt sie auch nebenher erstmal gegründet. Ihr wart alle auch in Jobs und so. Das heißt, wie habt ihr die denn organisatorisch und finanziell aufgebaut und strukturiert, dass die langfristig, auch wenn du jetzt in einen VC-Job reingehst und wahrscheinlich leider sehr, sehr, sehr viel weniger Zeit haben wirst, dass die quasi langfristig erfolgreich arbeiten kann?
Ja, also tatsächlich hat das angefangen wie ein Startup. Also wir waren irgendwie 4 Gründer und dachten so, ja, wäre ja ganz cool, wenn wir uns alle zusammen so ein bisschen organisieren, die ganzen Menschen mit 2 Herzen und dann einfach jüngeren Menschen helfen mit der großen Mission, die Person zu sein, die wir als junge Menschen gebraucht hätten. Die so aussehen wie wir, die so klingen wie wir, vielleicht auch so weirde Namen haben wie wir. Und so ging das Ganze los. Und dann, als wir gelauncht haben, wurden wir überrannt. Und mit überrannt meine ich so Tausende von E-Mails, Nachrichten, Presse, Politik, alle so, was ist das? Wir brauchen das. Und das Allerwichtigste und Schönste war, um jetzt in diesen Business-Terms zu bleiben, wir hatten einen Product-Market-Fit. Also wir haben den Nerv der Zeit getroffen. Es gab so viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die gesagt haben, genau dieses Zuhause, diese Community habe ich mein Leben lang gesucht. Und hier kann ich sein, wer ich bin und auch noch extrem erfolgreich sein, wie so ein Career-Booster. Und mittlerweile tatsächlich sind wir eine Organisation, wir haben eine Vollzeitmitarbeiterin und über 50 Freiwillige, die im Schnitt 2 bis 5 Stunden in der Woche investieren. Wir haben wie ein Unternehmen Bereiche Operations, Finance, Fundraising, PR, Marketing. Also wir sind wirklich eine Organisation und finanzieren uns über Partnerschaften und Spenden. Wir arbeiten mit großen Tech-Firmen zusammen, mit Meta zum Beispiel, mit Telefonica. Wir arbeiten mit PI zusammen, zum Beispiel General Atlantic und mit VCs. Also wir haben ja auch mit Cherry was gemacht und so weiter und so fort. Und daneben sprechen wir auch mit Stiftungen und schauen uns öffentliche Gelder an. Aber ich muss sagen, als jemand, der nie in der Stiftungs- oder NGO-Welt gearbeitet hat, das ist schon nicht einfach. Es ist nicht einfach. Mhm. Es ist deutlich schwieriger, als wenn man For-Profit-Bereich ist. Weil das Bild von gemeinnützigen Organisationen in Deutschland ist immer noch das einer Bedürftigkeit. Und bei Two Hearts, und das ist mir ganz wichtig, wir sind kein Jammerverein. Jeder von uns hat Rassismuserfahrung gemacht, jeder wurde mal scheiße behandelt. Aber wir sagen immer, wir feiern uns. Wir feiern unser Anderssein, das ist eine Bereicherung für die Gesellschaft. Und wir schauen immer auf die Stärken. Und so ist auch unsere Kommunikation mit Geldgebern, mit Partnern. Und das wird dann immer missverstanden zu, ja, die brauchen ja nichts, weil denen geht's ja schon gut. Ganz im Gegenteil. Und das ist so ein Mindset-Change, der in den USA anders ist. Das merken wir jetzt einfach.
Ja, also das kann ich total teilen, dass NGO sein und von Spenden und Partnerschaften abhängig sein in Deutschland häufig noch nicht so richtig passt. Ja, also entweder hast du ein Wachstumsgeschäftsmodell oder du bist eine Stiftung, aber so ein unternehmerischer Verein oder so ein unternehmerisches NGO, was eben auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein daherkommt und sagt so, wir sind da, wir wollen groß werden, das hängt immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und was jetzt wahnsinnig spannend an deiner eigenen Vita ist, du hast ja gerade gesagt, ihr habt auch schon mit vielen VCs zusammengearbeitet und Lea hat es in der Anmoderation gesagt, du hast diese Woche bekannt gegeben, dass du auf die VC-Seite wechselst und Partnerin bei DN Capital wirst. Und ich liebe das, dass du das machst, ja, weil ich glaube, jeden Tag denkt man, wir kriegen das Ganze aber auch nur hin, wenn bei den Geldgebern eben mehr Frauen, ja, mehr Menschen mit Migrationshintergrund, ja, wirklich an den Entscheidertischen sitzen, weil sonst können wir da noch ganz viel drüber reden, dann wird es aber eben doch noch sehr lange dauern. Und ich selber bin auch schon ganz oft gefragt worden, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, auf VC-Seite zu wechseln? Und ich habe immer so gedacht, ja, nein, weil ich einfach so gerne eben so in diesem unternehmerischen Driver-Seat sitze aus. Ich starte wieder das nächste und dann mache ich Startup-Verband-Vorsitzende und mal gucken, was dann kommt. Und bei VC lockt man sich ja schon sehr langfristig ein. Ja, ja, da kann man jetzt nicht sagen, ich bin mal 2 Jahre Partnerin bei einem VC und dann mache ich mal wieder was anderes. Wie war dein Entscheidungsprozess dahin? Also hast du da sehr mit dir gerungen und was hat schlussendlich das Ja ausgelöst?
Also ich unterstreiche alles, was du sagst, Verena. Tatsächlich, ich bin ja auch ein Freigeist, so würde ich mich mal nennen. Mhm. Und eins der Feedbacks von DN war auch, Gülcha, you have quite some gravitas. Und dann dachte ich, so habe ich erstmal gegoogelt, was heißt denn gravitas? Ist das was Gutes oder ist Schlechtes? Gut. Und irgendwie weiß ich, ja, ich weiß es immer noch nicht, aber ich denke, nee, es ist was Gutes.
Definitiv gut. Definitiv
auf jeden Fall gut.
Danke. Und ich muss sagen, es war ein Findungsprozess. Ich glaube nur, also meine Mission und ich habe meine Lebensbestimmung gefunden und das ist, die Person zu sein, die ich als junger Mensch gebraucht hätte mit Netzwerk, Expertise, Erfahrung und Kapital. Und die Rolle von Kapital ist einfach extrem groß, gerade in der Tech-Landschaft. Ich meine, ihr kennt die Zahlen, ja, nur jeder 5. Investment-Professional hat einen Migrationshintergrund, sage ich, überhaupt divers, Frau. Und bei den Senior-InvestorInnen sind sogar nur jede 10. Das heißt, da ist extrem viel Potenzial und es gibt den Similarity Bias. Das heißt, Menschen investieren in Menschen, die ihnen ähnlich sind. Und Gender und gerade so underrepresented Categories ist ein Thema. Und deswegen möchte ich einfach mit Kapital nicht in die offensichtlichen Gründer investieren, die alle in ihrer Deal-Pipeline sehen und sich untereinander zuschieben, sondern die Besten. Und die Besten findet man nur, wenn man komplementäre Deal-Flows hat und auch mal in Netzwerke geht und sich mal Gründergruppen anschaut, die vielleicht etwas schwieriger zu finden sind. Und da habe ich natürlich mit Two Hearts, ich würde fast sagen, Wettbewerbsvorteil, weil hinter mir ist eine krasse, große, europaweite Community über 3000 Menschen, von denen fast die Hälfte Gründer sind, ne? Und die nur so warten, also dass jemand wie ich kommt und sie sieht und nicht nur ein paar hunderttausend gibt, sondern auch Millionen investieren kann, weil das ist die Stärke. Und der Vorschritt war ja tatsächlich fairerweise, dass wir Anfang des Jahres auch ein Angel Collective gegründet haben mit Two Hearts, wo wir über 80 sehr bekannte und erfolgreiche Angel-Investoren an uns gebunden haben, die alle dran glauben, dass Migrant-Founder extremes Potenzial haben. Deswegen freue ich mich sehr auf die Rolle und mal sehen, wie es wird.
Das ist so. Haben sie ohne Frage. Und ich finde es auch schön, dass du das so als Wettbewerbsvorteil definierst. Und Verena und ich werden unser allerbestes tun, deinen Wettbewerbsvorteil noch mehr auszubauen, wenn wir da irgendwie helfen können mit Dealflow oder Netzwerk oder whatever it is. Gülcha, bist du da die erste Wahl, weil das einfach genau dieser Teil von, wir dürfen dieses Kapital nicht außer Acht lassen. Wir können die wahnsinnigsten Stellen haben und die größte Stimme auf LinkedIn und den tollsten Podcast und alles Mögliche. Aber wenn wir das Kapital nicht haben, um da sozusagen Butter bei die Fische zu machen und wirklich mit zu investieren und diese Personen in den Phasen zu fördern, wo sie echt Förderung brauchen, dann spielen wir einfach weiterhin keine Rolle. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass du diesen Schritt gemacht hast. Vielleicht nochmal als abschließende Frage. Und ich habe irgendwie so gehadert mit dieser Frage zuerst, weil Verena und ich haben auch drüber gesprochen, weil immer sozusagen, weil wir Frauen sind, werden wir dann gefragt, so, und was können wir denn jetzt noch tun, um Frauen besser zu fördern? Und so, ja. Und gleichzeitig hast du aber jetzt so einen Erfahrungsschatz mit Two Hearts und durch dein ganzes Engagement, dass ich es trotzdem eine wichtige Frage finde. Also wir haben jetzt ganz viele ZuhörerInnen, die sicherlich auch ihre eigenen Möglichkeiten haben. Das heißt, was wäre denn so das, was du sagst, was jeder Einzelne machen kann, um in den eigenen Sphären die Diversität zu erhöhen und vielleicht auch euch und Two Hearts zu unterstützen?
Super Frage, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Und was ich beobachte, gerade in Deutschland, ist, dass wir, viele von uns, die Kraft von einem selber unterschätzen. Und gerade dieses Jahr, das liegt mir wirklich am Herzen, das auch hier in diesem virtuellen Raum nochmal zu sagen. gerade in diesem Jahr, wo so viele Dinge sich weltweit entscheiden, auch in Deutschland mit den Superwahlen, ist es so wichtig, dass jeder die einzelne, die eigene Kraft und den Impact nicht unterschätzt. Weil wir sind alle Angestellte, Chefinnen, vielleicht Nachbarn, Freunde, Kunden und wir alle haben eine Möglichkeit im Kleinen, uns für Vielfalt, für Offenheit und für Leistungsbereitschaft und Einsatzwillen einzusetzen. Und wir alle müssen uns vor Augen führen, wie wertvoll der Beitrag von Offenheit, Internationalität für unser Land ist und dass das eigentlich unser großer Wettbewerbsvorteil ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass jeder von uns in den Dialog geht und für ein offenes und tolerantes Miteinander sich einsetzt. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Vielfalt unsere Zukunft ist für eine starke Wirtschaft und eine zukunftsfähige Gesellschaft.
Großartig. Also, Gülşah, wir wünschen dir so viel Erfolg. Wir sind ja Gott sei Dank an 500 verschiedenen Stellen miteinander verbunden. Sitzen zusammen auf Panels, schlagen in die gleiche Kerbe. Aber was du da geschaffen hast mit dieser Bewegung, auch was du schaffen wirst mit der Partnerrolle, wie du Vorbild dadurch wirst für so viele junge Frauen und Männer, die hoffentlich in Zukunft auch weiterhin bei uns einwandern und hier schnell einwandern können und schnell in Arbeit kommen können und sich dann aber nicht fremd fühlen, sondern absolut das Gefühl haben, dass sie gemeint sind. Vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit und danke, dass du da warst.
Vielen Dank für euch und dass ihr nicht nur großartige Freundinnen seid, sondern auch Allies und tatsächlich auch Vorbilder. Ihr seid großartig. Danke, liebe Lea und Verena.
Dankeschön. Was bewegt uns? Ja, mich bewegt Folgendes. Und zwar haben wir ja in unserer Q&A-Folge, also wo wir Ask Us Anything Fragen beantwortet haben, unter anderem über Geld gesprochen und ich habe erzählt, dass ich so ein 99-Jahre-Ziel habe, ein finanzielles. Und dass ich das brauche, habe ich da auch erklärt, um mich überhaupt zu motivieren, sodass ich mich mit dem Thema Vermögensanlage ordentlich beschäftige, weil ich irgendwie absurde Ziele brauche, um mich selbst zu motivieren. Dann finde ich es spannend. Und seitdem mache ich es auch. Und darauf habe ich witzigerweise echt einige Nachrichten bekommen. Verena, hätte ich niemals gedacht, dass genau darauf, das fand ich nun sowas von nicht kontrovers, aber ich bekam Nachrichten nur ausschließlich von Frauen. Und das ist jetzt keine Generalisierung, sondern Realität, die so mehr oder weniger so gingen von wegen, Lea, geht's denn nicht um mehr als Geld? Hat mich ja schon überrascht, dass du ein 99-Jahres-Ziel hast, ein finanzielles. Ich hätte gedacht, du hast eher ein emotionales Bild vor Augen.
Wirklich?
Und
das war doch total unkontrovers. Ich fand das total überraschend, dass du so geplant bist. Ich bin so ungeplant an der Stelle.
Ja, ich bin da total geplant. Das fand ich auch überraschend. Aber irgendwie, das ist doch nichts Kontroverses. Naja, und dann habe ich wirklich nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht so, okay, Wahnsinn. Wir haben anscheinend immer noch gerade wir Frauen irgendwie einen unglaublich negativen Blick auf Geld verdienen und Vermögen.
Reichtum.
Und dass das sozusagen verrucht wäre und ethisch nicht okay, wenn man irgendwie selber Geld verdienen möchte. Und jetzt war ich ja nun gerade auf einem Panel zu Female Finance und dann habe ich so nochmal nachgedacht, warum mir das eigentlich so wichtig ist. Und der eine Teil ist natürlich finanzielle Unabhängigkeit und ich habe halt bei meinen Eltern gesehen, wie sie diesen wirklich Aufstieg in eine vermögendere Gesellschaftsschicht versus dem, wo sie hergekommen sind, also eher ärmer, geschafft haben. Das war natürlich total motivierend. Und dann habe ich auch gemerkt, wir leben im Kapitalismus. Also das ist ja einfach so. Und das heißt, je mehr Geld, desto mehr Einflussnahme kannst du haben. Und ich möchte Einflussnahme haben. Also ich will selber die Möglichkeiten haben, diese Welt mitzugestalten und da zu investieren, wo ich denke, dass es wichtig ist. Und es macht einen Unterschied, ob ein Tenmore in mir gehört und Lia und wir alles entscheiden können oder nicht. Oder es würde einen Unterschied machen, wenn uns beiden, Verena, Nestle gehören würde. So, da musst du nicht versuchen, ein Boardmember zu sein und die irgendwie Strategie von Nestle zu beeinflussen, sondern du könntest einfach sagen, weißt du was, jetzt machen wir alles nachhaltig und wir machen 50-50 Frauen und so weiter. Das heißt, sozusagen Geld ist auch ein Ausdruck von Macht und du kannst damit Einfluss nehmen und das will ich auf jeden Fall tun.
Da eingehakt, also erstens, nicht nur Tenmore In gehört dir, du konntest es auch selber aus dem Cashflow gründen. Damit kannst du es auch ohne Investoren genau so ausrichten, wie du es haben möchtest und da jetzt schon über 1000 Frauen durchgeschleust haben. Und das Gleiche ist ja,
wenn man in andere Unternehmen investiert als Business Angel. Also ich war auf dem Weg nach Bielefeld da am Donnerstag im Zug, habe ich mit Constanze gesagt, wir gehen jetzt mal all meine Business Angel Investments durch und meine VC Investments, also wo ich in Venture Capital Fonds investiert bin, und machen mal so eine Spalte, wo wir reinschreiben, was ist eigentlich meine Erwartungshaltung an dieses Investment? Wird das eher nix? Wird das klein, also klein im Sinne von kleine Rendite, mittlere Rendite, oder wird das richtig erfolgreich? So, das hat mir schon monster viel Spaß gemacht, diese Übung.
Total.
Und dann habe ich ihr erklärt, welches Unternehmen steht eigentlich hinter welchem Investment, weil manchmal sagt dieser Firmenname jetzt nicht irgendwie genau, warum habe ich investiert und was machen die genau. Und dann habe ich ihr im Prinzip bei jedem Investment gesagt, was war meine Motivation, da reinzugehen. Und dann wird Geld verdienen oder Geld anlegen auch so real, weil es ja nicht ein abstrakter Vorgang ist aus, ich tue mein Geld da irgendwo hin und hoffe dann, dass einfach viel mehr zurückkommt, sondern es entstehen ja dann Dinge, von denen du willst, dass sie entstehen, und weil du selber das Geld hast, kannst du das in die Richtung lenken. Ja? Also put your money where your mouth is. Und das müssen halt viel mehr Frauen machen können.
Es müssen auch deswegen viel mehr Frauen machen, weil dann habe ich mir mal angeguckt, die reichsten Personen dieser Welt, ja, die haben alle Multimilliarden, also die haben so viel Einflussnahme auf diese Welt und können mitentscheiden und Lobbyistenverbände engagieren und alles Mögliche. Ja. Und da ist die erste Frau auf Platz 15. Und dann habe ich geschaut, die reichsten Frauen der Welt, da ist eine von 10 hat ihr Geld selber verdient, alle anderen haben quasi das geerbt durch ihren, meistens ihren Vater.
Also von den Top 10 haben 9 von ihrem Vater geerbt, ja?
Genau.
Oder von ihrem Mann.
Ja. Also es war keine Frau, also keine Mutter, die vererbt hat, sondern es waren alles Väter. Und ich glaube, bei einer ist es der Ehemann gewesen. Aber es hat sozusagen eine ihr eigenes Geld verdient und hat es in diese Top-10-Liste geschafft. Und das heißt, wir Frauen spielen da immer noch keine Rolle. Laut Oxfam-Ungleichheitsbericht ist es so, dass derzeit weltweit die Männer immer noch 50% mehr Vermögen haben als wir Frauen. Also wenn man sich das jetzt mal in Chips vorstellt, haben wir einen Chip und die Männer 2 Chips. Und wenn gewotet wird, dann gewinnen logischerweise die Männer mit dem, wie sie die Welt aufbauen wollen, weil sie einfach doppelt so viel Kapital haben, um das zu ermöglichen, versus der Frauen. Und deswegen finde ich es sozusagen umso wichtiger, dass wir nicht in Schönheit sterben quasi, weißt du, dass wir es so gut machen wollen, wir Frauen. Da ging es dann auch bei Kapitalanlage gleich darum, wie nachhaltig investierst du denn und worauf achtest du da denn und bla bla bla. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, fangt erstmal an zu investieren. Also fangt erstmal an. Nachhaltig können wir dann immer noch machen und so, aber lass nicht gleich in Sekunde 1 in Schönheit sterben, bevor wir überhaupt loslegen. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, für mich selber, ich habe angefangen, mir diesen Plan zu machen, als ich den Zinseszinseffekt wirklich verstanden habe. Also ich habe wirklich einmal den Zinseszinseffekt ausgerechnet, und zwar zu total billo, weil ich glaube, man muss es immer so konkret machen. Und zwar ist es so, wenn man jetzt mit 30 Jahren 50.000, sag ich mal, gespart hätte. Ja, das ist viel Geld, aber einfach mal als Rechenbeispiel. Mit 30 hat man 50.000 Euro gespart. Und man würde es jetzt anlegen in den MSCI All Country World, der im Schnitt 11% Rendite macht, sagen wir mal einfach 10 für eine einfachere Rechnung. Und wir rechnen jetzt auch nicht die Inflation ein, sondern wir sagen einfach, wir machen 10% jedes Jahr. Dann hättest du von den 50.000 mit 30, 30 Jahre später schon knapp 1 Million aus diesen 50.000 gemacht. Nochmal 30 Jahre später, mit 90, hättest du dann fast 17 Millionen aus den 50.000 Euro gemacht. Das ist, wie krass der Zinseszinseffekt ist, wenn man jung anfängt. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, 50.000 Euro mit 30 ist aber unrealistisch, sagen wir 10.000 Euro, dann hast du mit 60 190.000, fast 200.000 Euro, und mit 90, wieder 30 Jahre später, 3,3 Millionen. Also selbst mit 10.000 Euro kannst du über diesen langen Zeitraum mit dem Zinseszinseffekt so viel Vermögen aufbauen. Und ich finde, es ist ein unfassbar relevantes Thema. Und nein, wir dürfen da absolut nicht auf alle hören, die sagen, darf man denn Geld verdienen? Nein, in dieser Welt, in einem kapitalistischen System, ja, ist es sinnvoll.
Genau. Es ist sinnvoll, und wir müssen es unseren Kindern früh beibringen, weil das ist ja genau in Deutschland das Problem. Wir reden nicht über Geld, man darf nicht viel Geld verdienen, man darf nicht reich sein. Also halten wir das Thema von unseren Kindern fern nach dem Motto, Kapitalismus gehört nicht in die Schule, mit dem Effekt, dass wir eben keine Chancengleichheit in der finanziellen Bildung haben. Und deswegen liegt mir das Thema so am Herzen, haben wir ja auch letzte Woche besprochen, ob das jetzt Bling ist, ob das ist, dass wir Noah Leidinger mit Ohne Aktien wird schwer hier einladen, ob das ist, dass wir das Buch Rich Dad, Poor Dad schon empfohlen haben. Schrecklicher Titel, aber
Bestes
das Konzept
Buch.
Dahinter,
Geld ausgeben versus Geld anlegen. Und wer das früh durchschaut, ist auf
was
der Winner-Seite.
Was ist eine Liability?
Bestes Buch.
So, muss man unbedingt
bestes
lesen.
Buch. Und das haben meine Kinder gelesen. Der eine mit 12 und ist verstanden. Und der, der das da mit 12 gelesen hat, der versteht das jetzt so viel besser als seine Geschwister oder als sein älterer Bruder, der das nicht in dem Alter gelesen hat. Und der handelt jetzt schon danach. Und das heißt, früh übt sich. Und das liegt mir so am Herzen. Denn finanzielle Mündigkeit, wie cool ist das bitte, dass du aus der Schule rauskommst und du weißt, wie du Geld anlegst. Du weißt, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt. Und daraus resultiert dann irgendwann finanzielle Unabhängigkeit. Und da kann ich dir einfach sagen, als ehemals alleinerziehende Mutter und heute auch als sehr unabhängige Frau, für mich ist das ein unfassbarer Wert. Und deswegen fand ich das total beeindruckend, als du gesagt hast, dass du einen 99-Jahres-Plan hast. Weil wie cool, dem Thema so viel Gewicht zu geben.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen. Und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
Empfehlung der Woche.
Ja, und deswegen ist meine Empfehlung der Woche, sind 3 Depots, mit denen ihr jetzt anfangen könnt, euer Depot anzulegen und meinetwegen einfach den MSCI All Country World. Das ist hier keine Finanzberatung, keine Anlageberatung. Wir haften nicht für eure Risiken, müsst ihr euch alles selber durchlesen. Aber es ist ein ETF, der sozusagen weltweit investiert, auch in Emerging Markets. Oder ihr baut euch den selber nach mit verschiedenen ETF-Plänen. Aber wenn ihr euch das über die Jahrzehnte anguckt, die es die gibt, ist das einfach ein positiver Case. Und wie gesagt, ihr müsst es alles selber wissen. Wenn ihr es machen wollt, was ich absolut empfehlen würde, dann habe ich 3-4 Broker gefunden, die ich wirklich sehr gut finde. Das eine kannte ich noch gar nicht und zwar ist es Zero von finanzen.net. Und da könnt ihr investieren ohne Depotgebühren, ohne Ordergebühren, ohne Handelsplatzentgelte. Und es ist wirklich ziemlich benutzerfreundlich. Also es ist echt sehr, sehr einfach und umsichtig gemacht, sodass es auch Spaß macht, damit zu interagieren. Dann gibt es logischerweise Trade Republic, was ihr alle auch viele genutzt haben in den Corona-Zeiten, weil das da so durch die Decke ging. Also Trade Republic hat auch keine Depotgebühren, hat 1 Euro Ordergebühr, was ja nur wirklich überschaubar ist und ist total benutzerfreundlich. Der einzige Haken, man kann nicht an allen deutschen Börsen handeln und die US-Börse auch nicht. Das ist so
und
ein bisschen,
was daran auch total cool ist, Lea, an Trade Republic ist, das ist auch super, um Kinder ranzuführen. Also wenn du da als Eltern ein Depot hast und dann machst du das mit deinen Kindern, die können einfach, so ein bisschen wie bei Amazon, wer diese Aktie kaufte, interessierte sich auch für diese Aktie. Ja, und dann kannst du halt sehr niedrigschwellig gucken, okay, ich habe hier einen Energiewert, was gibt es denn noch für Energie-Companies, in die ich investieren kann? Dann ist das sehr gut aufbereitet. Also das mache ich mit, ich nutze es häufig mit meinen Kindern, um denen Charts zu zeigen oder wie hat sich so eine Aktie entwickelt oder so.
Und dann gibt es noch Smart Broker oder die DKB. Da zahlt man 4 oder 10 Euro Ordergebühren und kann aber an allen deutschen Börsen und auch der US-Börse handeln. Also ich glaube, unser Resümee oder unser Fazit ist immer wieder dasselbe. Ihr müsst euch damit beschäftigen. Ich finde, Geldanlage gehört zum Leben dazu wie Essen, Schlafen, Trinken, gesunde Beziehungen, Geld verdienen und Geldanlage. Das ist quasi ein Gleichklang und der wird euch so viel ermöglichen, wenn ihr das früh anfangt und auch wenn ihr es später anfangt. Also fangt es einfach an, weil ihr ein passives Einkommen aufbaut und ein Vermögen aufbaut, mit dem ihr diese Welt mit verändern könnt. Und das wollen wir und deswegen können wir euch da echt nur bestärken. Ja, das war sie schon wieder, unsere 93. Folge. Und wir wollten euch einmal an unsere Geburtstagsaktion erinnern. Und zwar haben wir nur noch diese Woche auf unserer Website fastandcurious.berlin unser Kartenspiel für 50% Discount. Das heißt, mit dem Code Happy Birthday, alles zusammengeschrieben, alles großgeschrieben, könnt ihr das Kartenspiel jetzt noch erwerben. Und dann schließen wir auch dieses Kapitel Kartenspiele. Ich habe das Gefühl, wir haben da wirklich alles rauspromotet, was ging. Und lieben es auch immer noch sehr. Aber wir haben es dann durch auf der Seite. Und deswegen haut jetzt noch mal in die Tasten. Kauft es euch, wenn ihr es noch haben wollt, mit 50% Discount. Und ja, die Folge war wieder sehr inhaltsreich, was ich total toll finde und spannend fand. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
Weil es so schön ist, von Michelle Obama. If everyone in the room looks like you, you are only talking to the same people. Go out and meet other people.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.